Dieser Podcast wird unterstützt von Allianz.
Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
Ich bin Selina Thaler.
Und Selina, wir befinden uns am Ende unseres Beziehungsmonats. Ja, wir haben uns im Mai angeschaut, was eigentlich mit uns passiert, wenn wir uns verlieben. Ob es wirklich stimmt, dass Paare glücklicher sind als Singles und was es mit People-Pleasing auf sich hat. Und heute schauen wir uns noch ein ganz anderes Thema an. Weil viele Paare, die schon lange zusammen sind, die werden dann irgendwann von ihrem Umfeld oft auch recht übergriffig gefragt, na, wann ist es denn bei euch soweit? Es wird einfach immer noch davon ausgegangen, dass jeder Mensch Kinder haben will und dass so Kinder die Krönung einer funktionierenden Beziehung sind und zu einem guten Leben einfach dazugehören. Und du erklärst uns heute, ob das überhaupt stimmt.
Genau, also viele Menschen sind einfach immer noch der Meinung, dass Kinderkriegen auch so der Schlüssel zu einem glücklichen Leben ist. Und eben im Umkehrschluss Kinderlose, beziehungsweise ich habe auch oft gelesen, dass sie sich als kinderfreie Menschen bezeichnen, ein unerfülltes Leben hätten. Und ja, das muss nicht unbedingt so sein.
Vielleicht ganz zum Anfang, kann man denn wirklich sagen, wer glücklicher ist, Eltern oder kinderfreie Menschen?
Schwierig. Also das ist recht kompliziert auch, weil es tatsächlich, so wie ich das jetzt interpretiere, ein bisschen ein Streitpunkt ist in der Forschung. Ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen für das Verständnis, weil es gibt Studien, die sagen zum Beispiel, Eltern sind klar unzufriedener als kinderlose Menschen. Es gibt aber genauso Studien, die dem widersprechen. Und überhaupt gibt es da ganz viel unterschiedliche Untersuchungsmethoden. Also zum Beispiel werden da Eltern und Kinderlose verglichen. Aber es gibt auch Studien, die sich ansehen, ob Eltern, bevor sie Kinder hatten, glücklicher waren oder eben nicht. Aber das ist dann oft auch nicht wirklich so eine schöne Langzeitstudie, wie man sich das wünschen würde. Und ein dritter, häufiger Studientypus schaut sich an, ob Eltern zum Beispiel glücklicher sind, wenn sie Zeit mit ihren Kindern verbringen oder wenn sie anderen Aktivitäten nachgehen. Da gab es zum Beispiel eine sehr viel zitierte Studie von dem mittlerweile verstorbenen Nobelpreisträger Daniel Kahneman. Und da wurde zum Beispiel gefragt, ob Eltern lieber mit den Kindern spielen oder Fernsehen schauen. Und da fragt man sich dann schon ein bisschen, wie vergleichbar ist das jetzt wirklich?
Aber was war die Antwort?
Dass sie schon lieber so ein bisschen also spielen als Fernsehen schauen, aber dass sie auch lieber Hausarbeit machen, als auf die Kinder zu schauen, war zum Beispiel auch eine Antwort.
Ich würde sagen, der Kompromiss ist mit den Kindern fernschauen, oder?
Vermutlich. Dazu hatten wir übrigens auch mal eine Folge, die sich über Medienkompetenz von Kindern beschäftigt hat, in einem Teil zumindest. Aber warum erzähle ich jetzt das Ganze? Es gibt diese drei Studientypen, die Aussagekraft ist nicht immer so groß, die Ergebnisse sind nicht immer vergleichbar. Und noch ein Punkt, der da auch nicht außer Acht zu lassen ist bei diesen ganzen Studien, die auch heute zitiert werden, ist, die beschränken sich auf diese sogenannte westliche Welt. Also die Ergebnisse kann man jetzt nicht auf jedes Land, auf jede Kultur einfach so übertragen. Da gibt es schon große kulturelle Unterschiede auch noch.
Aber was kann man jetzt über das Glück und über die Lebenszufriedenheit so allgemein sagen?
Das habe ich ja vorher nicht beantwortet. Gut, dass du dran bleibst.
Ich bleib hartnäckig.
Also statistisch gesehen machen uns Kinder all in all nicht glücklicher, als wenn wir keine hätten. Obwohl sie eben von den Eltern oft als dieses große Glück bezeichnet werden. Und das ist auch als Paradox der Elternschaft bekannt. Das hängt jetzt aber nicht zwingend von den Kindern an sich ab, sondern vielmehr von den Faktoren, die eben die Lebenszufriedenheit insgesamt beeinflussen, wenn man Kinder hat. Da geht es also mehr um so äußere Umstände und es ist jetzt kein Kausalzusammenhang aller, bekommst du Kinder, bist du glücklicher oder eben unglücklicher. Was man aber schon sieht, ist, dass das Glück direkt nach der Geburt ansteigt. Das liegt mitunter auch an den vielen Hormonen, die da ausgeschüttet werden, die zu einer guten Eltern-Kind-Beziehung führen sollen. Aber nach so ungefähr 2 Jahren nimmt dieses Hochgefühl wieder ab. Und das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass Eltern eben laut Erhebungen öfter gestresst sind als Kinderlose. Also das ist jetzt immer der Vergleich Eltern und Menschen ohne Kinder. Sie haben extremen Schlafmangel, wo wir ja wissen, dass das eine enorme Belastung ist für die Stimmung und das Wohlbefinden, wie der Martin uns ja oft predigt. Sie haben auch weniger Zeit für sich selbst, haben öfter negative Gefühle, machen sich öfter Sorgen als Menschen ohne Kinder, was irgendwo naheliegend ist. Das Depressionsrisiko ist demnach auch höher und Eltern geben häufiger an, dass ihre Partnerschaft nicht so gut läuft, weil man weniger Quality Time hat mit dem Kind, das Kind vielleicht noch im Elternbett schläft oder sich das Paar einfach mehr über so Erziehungsfragen streitet. Das mal so insgesamt. Aber es gibt, wie gesagt, noch einige Faktoren, die da das Wohlbefinden mehr beeinflussen.
Okay, schauen wir uns die vielleicht mal im Detail an. Also was beeinflusst jetzt das Glück der Eltern?
Also eben diese angesprochenen Sorgen oder negativen Emotionen und der Schlafentzug, die sind schon wichtig. Aber zum Beispiel auch, ob die Elternschaft gewollt war oder nicht. Also wer sich bewusst dafür entscheidet, wie jetzt im Vergleich zu einer Frau, die nicht die Möglichkeit hatte, abzutreiben, wird anders auf ihre Mutterrolle blicken. Und ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Damit ist zum Beispiel gemeint, wie viel Unterstützung die Eltern vom Staat bekommen, also zum Beispiel Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe, diese Dinge, aber auch wie gut die Möglichkeiten zur Kinderbetreuung in dem jeweiligen Land sind, also Krippen, Kindergärten, Horte, die halt auch mit dem Job vereinbar sind zum Beispiel. Und wichtig ist auch, wie gleichberechtigt sich dann eben Mütter und Väter das alles aufteilen können, wie viel Hilfe sie von ihrem Umfeld bekommen. Und wenn man das so anschaut in Studien, dann sind Eltern in Dänemark und Schweden, wo es eben sehr viele Unterstützungsleistungen für Eltern gibt und die Gleichberechtigung sehr gut ist, glücklicher als in anderen Ländern. Und da ist auch dieser Glücksunterschied zwischen Eltern und Kinderlosen viel geringer. Andersherum ist es aber so, dass dort, wo die Versorgung nicht so gut ist, also der sogenannte Wohlfahrtsstaat nicht so ausgeprägt ist, die Eltern tendenziell unzufriedener sind als Kinderlose. Also da wurden 22 OECD-Staaten angeschaut und da waren zum Beispiel die Eltern in Norwegen am glücklichsten und in den USA am unzufriedensten. In Österreich, das wurde da jetzt nicht untersucht, aber sind so grundsätzlich unterm Strich die Leistungen für Eltern und auch das Arbeitsrecht sehr gut ausgeprägt.
Welche Gründe gibt es noch?
Ja, das Einkommen ist quasi ein Glücksfaktor in die eine wie in die andere Richtung oder ein Unglücksfaktor dann. Klar, man braucht ein gewisses Einkommen, um sich sorgenfrei um einen kleinen Menschen zu kümmern. Und Kinder kosten auch mehr, als man anfangs vielleicht glaubt. Und insofern ist laut dem deutschen Soziologen Martin Schröder, der dazu Forschungen macht, entscheidend, ob ein Kind ein finanzieller Verlust für die Familie ist oder nicht. Also wer trotz Kindern genauso viel Geld hat wie davor, den machen Kinder durchaus zufriedener. Ist auch irgendwie naheliegend, wenn man keine Geldsorgen hat. Es gab aber auch eine Erhebung, ich zitiere da immer nur, also es ist jetzt kein direkter Zusammenhang, aber es dürfte wohl auch so sein, dass gerade Eltern, die ein hohes Einkommen haben, in den ersten Lebensjahren weniger glücklich sind als solche mit einem mittleren Einkommen. Und da wird vermutet, dass das daran liegt, dass beide Elternteile vielleicht schon viel arbeiten und dann wieder Probleme entstehen können, weil man einerseits das Kind weniger sieht und andererseits aber arbeitet, um die Kinderbetreuung zu bezahlen. Und abgesehen auch von der ganzen unbezahlten Arbeit dann, die zu Hause noch einsteht, aber das besprechen wir noch später. Wer sich da dann gerade damit beschäftigt, weil er vielleicht gerade Eltern wird oder sich das irgendwie überlegen will, die KollegInnen von Lohnt sich das? Haben eine ganze Folge dieser Frage gewidmet, wie viel ein Baby eigentlich kostet.
Ich habe so rein subjektiv immer den Eindruck, das Glück der Eltern steigt dann mit dem steigenden Alter der Kinder langsam wieder an. Könnte da was dran sein?
Ja, total. Also gute Einschätzung. Je jünger die Eltern sind, umso unglücklicher sind sie. Das hat zum Beispiel ein Forschungsteam der Uni Heidelberg im Jahr 2011 europaweit herausgefunden. Und das liegt jetzt daran, vermuten sie, dass das nicht so konkret am Alter liegt, sondern an der Tatsache, dass die Kinder einfach auch mit steigendem Alter aus dem Gröbsten heraus sind, die Eltern sich nicht mehr so viel Sorgen und Stress machen müssen. Und irgendwann werden halt die Kinder selbstständiger und ziehen aus. Und gerade dieser Punkt, wo die Kinder ausziehen, ist auch der Punkt, wo die Eltern sagen, sie sind besonders glücklich mit ihrer Elternschaft. Also vielleicht haben das manche auch schon selber gemerkt, wie dann die Eltern wieder aufblühen. Und interessant ist, dass gerade diese Eltern, also das wird dann so je nachdem um die 50 wahrscheinlich Jahre alt sein, die berichten auch über weniger negative Stimmung als kinderlose Gleichaltrige. Das kann eben auch sein, dass Kinder eine gewisse Altersvorsorge auch letztlich sind, also zum Beispiel gegen Einsamkeit, aber auch finanziell oder sie pflegen irgendwann vielleicht die Eltern oder helfen ihnen im Haushalt oder ähnliches, sind also da auch eine emotionale Stütze dann. Da dreht sich quasi dieses Care-Verhältnis um. Oder die Kinder bekommen dann selber Kinder und die Eltern werden zu Großeltern und haben da irgendwie auch einen neuen Sinn im Leben. Was man aber schon auch sagen muss, ist im Alter, und das kennen vielleicht auch manche, weil das ist einfach so ein klassisches Phänomen, wenn man auf die Vergangenheit blickt, man schaut sich eher die schönen Seiten an und erinnert sich an die und vergisst einfach, wie anstrengend gewisse Phasen waren.
Ja, und vielleicht eh besser so. Ein guter Schutzmechanismus des Körpers. Ja, ich frage mich dann immer, gibt es eigentlich laut Forschung ein ideales Alter, um Kinder zu bekommen?
Ja, also das sagt zumindest der Soziologe Martin Schröder, den ich schon angesprochen habe. Der hat sich das ausgerechnet, dass halt statistisch gesehen das beste Alter zwischen 30 und 36 Jahren liegt. Und der Grund ist einfach, in dem Alter haben viele eine stabile Beziehung, haben die Ausbildung abgeschlossen, einen festen Job und das sind halt auch gute Voraussetzungen dann für ein Kind.
Hängt das Glück auch mit der Anzahl der Kinder zusammen?
Ja, das dürfte wohl so sein, dass junge Eltern unter 30 Jahren mit jedem weiteren Kind ein bisschen unzufriedener werden. Da gab es eine Untersuchung vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung. Also es ist so, dass quasi beim zweiten Kind ist die Zufriedenheit schon ein bisschen niedriger als beim ersten. Und das dritte Kind hat dann gar keinen positiven Effekt mehr auf das Glück. Und die Forschenden meinen, dass das eben damit zusammenhängen könnte, dass halt die finanzielle Belastung steigt, der Stress steigt, die Verantwortung zunimmt und vielleicht auch die Vereinbarkeit immer schwieriger wird, je mehr Kinder man hat.
Ja, und es wird ja wahrscheinlich auch so ein bisschen an dem Charakter des Kindes liegen, oder? Wie zufrieden und glücklich man ist.
Voll, also wenn das voll die Krätzen ist, nein. Aber wenn das einfach den Eltern irgendwie viele Probleme bereitet oder die sich irgendwie viele Sorgen machen, dann kann das natürlich schon auch auf deren Wohlbefinden sich auswirken. Aber jetzt da voll ins Detail zu gehen, würde irgendwie zu weit führen. Beschränken wir uns mal auf die Eltern an sich.
Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Mit der privaten Gesundheitsversicherung der Allianz. Bereit fürs Leben. Allianz.
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
Ja. Also aus den Studien geht hervor, dass Mütter unzufriedener sind als Väter. Und vor allem gerade berufstätige Frauen oder Mütter eben leiden unter dieser Doppelbelastung von Familie und Beruf und geben dementsprechend weniger Lebenszufriedenheit an. Eben auch, weil sie oft weniger verdienen als arbeitende Frauen ohne Kinder und als Männer sowieso. Das ist ein anderes Thema. Wobei es schon auch Forschung gibt, die besagt, dass Menschen davon profitieren, wenn sie unterschiedliche Rollen übernehmen und es ihnen auch gut tut, wenn sie eben neben der Familie noch eine andere Aufgabe haben, mit der sie sich identifizieren können und die ihnen eben auch Sinn ergibt. Wobei das sollte eben ganz wichtig in Balance sein, also wenn wegen des Jobs dann die Familie leidet oder umgekehrt, wird das nicht besonders glücklich machen. Und diejenigen, die besonders unter ihrer Elternschaft leiden, sind Alleinerziehende. Das sind in der Regel meistens Frauen, vor allem in Österreich. Und das resultiert einfach auch daraus, dass sie alleine für das meiste verantwortlich sind. Was ich ganz interessant fand, war, dass Mütter, die nicht arbeiten, also zu Hause bleiben, zufriedener sind als kinderlose Frauen. Ich würde das ein bisschen anzweifeln, weil ich verstehe zwar, dass die nicht so eine Doppelbelastung haben mit dem Job, aber wenn ich mir das jetzt so durchdenke, dann arbeitet wahrscheinlich der Mann Vollzeit und die Frau macht halt das meiste bis die ganze Care-Arbeit, also von Kindern bis Haushalt. Also das ist einfach immer noch die übliche Rollenverteilung. Und da kommt dann einfach ein wichtiger Punkt ins Spiel, was die Zufriedenheit mit dem Elternsein für Frauen einfach so entscheidend macht, nämlich wie sehr sich der Vater in die Kinderbetreuung und in die Hausarbeit einbringt. Und das zeigen schon Studien, je gleichberechtigter die Beziehung, umso besser geht es den Frauen, also als Mutter. Und umso zufriedener sind sie auch mit der Partnerschaft.
Mhm. Ja, und dann muss man halt bei diesen Stay-at-home-Moms schon auch dazu sagen, im Fall des Falles, wenn die Beziehung in die Brüche geht und so weiter, wird es halt dann doch mit der Zufriedenheit wahrscheinlich auch stark bergab gehen,
ja.
Weil finanziell nicht abgesichert.
Genau, vor allem dann im Alter. Also gerade so Altersarmut betrifft vor allem Frauen, die halt lange zu Hause geblieben sind.
Ja. Und jetzt hast du es eh schon so ein bisschen anklingen lassen, gleichberechtigte Beziehungen. Was ist jetzt mit den Vätern? Was macht Elternschaft mit Männern?
Also zu den Männern verbindet man vergleichsweise wenig Untersuchungen.
Überraschung.
Ja, das liegt wahrscheinlich eben gerade an diesen Stereotypen und dieser traditionellen Aufteilung in der Kinderbetreuung. Väter geben an, zufriedener zu sein als Mütter, auch im Vergleich zu kinderlosen Männern. Also da sagen die Väter, dass sie eine höhere Lebenszufriedenheit haben, mehr Freude und positive Gefühle empfinden, auch mehr Sinn im Leben verspüren und weniger Depressionen haben. Und diese Erklärung könnte eben einfach sein, weil sie weniger Belastung haben als die Frauen, weil eben nur die wenigsten Väter in Karenz gehen und sich sehr viel um ihre Kinder kümmern. Dieser Anteil steigt zwar, aber er ist immer noch minimal. Und oft ist es dann auch so, dass die Kinderbetreuung, die Männer dann machen, sich wirklich eben eher auf Spielen und coole Freizeitgestaltung am Wochenende beschränkt und jetzt nicht irgendwie die auch noch alles drumherum schupfen. Und sie haben natürlich auch beruflich weniger Nachteile als Mütter, was da auch noch reinspielen könnte.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir über die Faktoren gesprochen, die die Zufriedenheit eher negativ beeinflussen. Es muss ja auch etwas Erfüllendes am Kinderhaben geben. Erzähl mal.
Ja, zumindest berichten das ja immer so viele Eltern. Forschende vermuten, dass das mit dem Gefühl eben zusammenhängt, einen Sinn im Leben zu haben. Man sorgt für das Kind, erlebt große Gefühle, gute wie schlechte, wird gebraucht, kann etwas weitergeben und das dürfte eben Menschen sehr erfüllen. Natürlich nicht in jedem Moment, wo man irgendwie eine dreckige Windel wechselt, das ist schon klar. Da rankt die Kinderbetreuung dann auch eher weiter unten im Vergleich zu anderen Tätigkeiten. Aber so im Großen und Ganzen, wenn man auf den Nachwuchs an sich blickt, erfüllt das scheinbar die Menschen. Und laut einer Studie der Uni Amsterdam, die 2013 veröffentlicht wurde, sind auch jene Eltern glücklicher, die sich viel mit ihren Kindern beschäftigen. Also je mehr sie sich kümmern, umso mehr Befriedigung ziehen sie auch aus der Elternschaft. Und da kam auch eine andere Studie zum Schluss, dass Menschen eben angeben, ein sinnerfüllteres Leben zu haben, wenn sie sich viel um ihre Kinder kümmern. Was aber auch so eine Vermutung ist, ist, dass sich grundsätzlich Menschen, die prinzipiell glücklicher sind, auch eher für Kinder entscheiden. Ist aber sehr umstritten, diese These.
Sehr interessant. Und macht es eigentlich einen Unterschied, ob es der eigene Nachwuchs ist oder ob es Stiefkinder sind, Pflegekinder, adoptierte Kinder?
Ja, da ist die Studienlage relativ dünn und die Untersuchungen widersprechen sich da auch oft und haben eben nicht so vergleichbare Designs oder sehr kleine Samples. Manche sagen, dass die biologischen Eltern mindestens genauso, wenn nicht sogar glücklicher sind als Eltern, die Kinder adoptiert haben oder eben ein Bonus oder Stiefkind, wie auch immer man es nennen will, haben. Dann gibt es aber auch Untersuchungen, die sagen, es gibt da keine Unterschiede und solche, die sogar zum Ergebnis kommen, dass die nicht biologischen Eltern zufriedener sind. Und gerade zum Beispiel eben diese Adoptiveltern, die haben ja in der Regel auch einen sehr langen, sehr nervenaufreibenden Prozess hinter sich. Und die sind laut Erhebungen wirklich sehr glücklich, also in Eigenangaben. Die haben auch viele Kosten auf sich genommen, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Also die wollten das auch. Das passiert ja nicht einfach so in der Regel. Und Stiefeltern könnten laut Forschungen wiederum ein höheres Wohlbefinden haben, einfach weil sie weniger Stress haben. Also vermutlich, weil halt die Kinder zum Beispiel schon älter sind, schon selbstständig sind und die jetzt nicht diese neugeborenen Stressphase irgendwie miterleben. Und die sind halt auch oft in einer neuen Beziehung, haben vielleicht nochmal geheiratet und gerade das ist auch ausschlaggebend für die Lebenszufriedenheit.
Stelle ich mir aber auch nicht ganz unkompliziert vor, quasi auf einmal ein Kind zu haben.
Ja.
Und was weiß man von gleichgeschlechtlichen und queeren Paaren?
Ja, da gibt es auch noch nicht so viel Forschung. Ich vermute mal, dass es daran liegt, weil es für diese Paare einfach lange und leider immer noch nicht so einfach war, überhaupt Kinder zu bekommen. Also sei es jetzt über Adoption oder künstliche Befruchtung oder Leihmutterschaft. Ich habe jetzt keine Untersuchung gefunden, die sich konkret diese Zufriedenheit von gleichgeschlechtlichen Elternpaaren angesehen hat. Aber was ich schon gelesen habe, ist zum Beispiel, dass für viele schwule und lesbische Paare lange eine Familienplanung gar nicht denkbar war. Also die haben quasi mit ihrem Coming-out in Kauf genommen, nie Eltern zu werden. Und das ist mittlerweile zum Glück für viele nicht mehr so. Das ist traditionelle Mutter-Vater-Kind-Bild wird ja auch immer mehr aufgebrochen. Man sieht auch im Fernsehen oder auf Social Media neue Rollenbilder oder Familienbilder. Und mehr Vorbilder hat vielleicht auch schon im Freundeskreis gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern. Dennoch ist der Weg einfach mit viel mehr Hürden für diese Paare verbunden als für heterosexuelle Paare. Insofern kann ich mir schon vorstellen, auf Basis dessen, was wir jetzt da besprochen haben, dass sich diese Paare diese Entscheidung sehr gut überlegen und dann andererseits womöglich auch zufriedener damit sind, eben wie bei dieser angesprochenen Adoptionsstudie. Ein spannender Aspekt ist auch noch, dass diese traditionelle Rollenverteilung diesen Paaren jetzt nicht so inhärent ist wie jetzt bei heterosexuellen Paaren. Das heißt, die teilen sich die Hausarbeit gerechter auf. Da ist gerade kürzlich eine Studie an der Uni Wien rausgekommen, nämlich im April 2024. Und da hat man sich angeschaut, ob gleichgeschlechtliche Paare sich im Haushalt spezialisieren. Interessanterweise ist das Wäschewaschen so die klassisch weibliche Aufgabe. Und das ist eben bei Heteropaaren typisch so, Frau wascht Wäsche, Mann repariert irgendwas im Haushalt. Und bei den homosexuellen Paaren war das nicht so. Allerdings ist ganz interessant, laut der Untersuchung ist es so, dass sobald ein Kind in einer Homo-Beziehung ist, es wahrscheinlicher ist, dass diese Aufgaben wieder spezialisiert werden. Aber da gab es keinen signifikanten Zusammenhang. Es war nur so eine Andeutung, dass das so sein könnte. Aber grundsätzlich leben diese Paare gleichberechtigter.
Und wieso glauben immer noch so viele Menschen, dass kinderlose oder kinderfreie Menschen ein unerfülltes Leben haben?
Ja, weil es gesellschaftlich unerwünscht ist immer noch und weil es wahrscheinlich auch nicht in ihr Bild passt. Es gibt da unheimlich viele Vorurteile und ich habe eine Untersuchung aus den USA gefunden. Da wurden Menschen gefragt, wie sie zu gewollt kinderlosen Menschen stehen. Und das Ergebnis war, dass sie es nicht nur untypisch fanden, sondern auch moralisch verwerflich. Und das ist schon krass.
Puh.
Also, so wie ich das beobachte und was man auch in Artikeln von Betroffenen so liest, ist, dass sich gerade kinderlose Frauen heutzutage immer noch stark erklären müssen, viel mehr als Männer. Und vielfach wird dann davon ausgegangen, dass es körperlich nicht klappt, weil man zu alt ist oder was auch immer. Aber das ist echt total übergriffig und diese Entscheidung sollte wirklich bei jeder Person, insbesondere bei jeder Frau und bei jedem Paar liegen, ob es eben Kinder will oder nicht. Und da sollte niemand dafür verurteilt werden.
Also falls es nicht schon ganz klar hervorgekommen ist, die Frage bei Familienfeiern, wann ist es bei euch soweit, ist extrem unangebracht. Tut das nicht. Und schickt es vielleicht der Verwandtschaft diesen Podcast zu als gentle reminder, dass das total unpassend ist.
Sorry.
Aber es klingt jetzt laut deinen Erzählungen und laut meinen subjektiven Beobachtungen nicht so, als hätten kinderlose Menschen ein unerfülltes Leben.
Genau, das ist überhaupt nicht so. Also Kinderlose sind laut Untersuchungen zum Beispiel weniger gestresst. Sie geben an, zufriedener mit ihrer finanziellen Situation zu sein, mit ihrer Partnerschaft oder Ehe. Sie machen auch weniger Hausarbeit als Eltern. Ich glaube, man muss echt viel Wäsche waschen als Elternteil. Sie machen auch mehr Sport, gehen mehr aus, können mehr Geld für Restaurantbesuche und Unterhaltung ausgeben. Also dieses Freizeitverhalten ist einfach ausgeprägter. Zudem dürften sie auch im Vergleich mehr Kontakt zu Freundinnen oder der erweiterten Familie haben. Und besonders kinderlose Frauen werden da häufiger untersucht als Männer. Also da gibt es schon wieder so einen Bias, dass eben vor allem Kinderlosigkeit für die Frau ein Thema ist. Und die Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden, sagen zum Beispiel, dass sie mehr Freiheit oder Unabhängigkeit empfinden, dass sie sich nicht über eine traditionell vorgegebene Rolle in der Familie identifizieren und sie haben auch mehr das Gefühl, mehr Kontrolle über ihren Körper und ihre Zukunft zu haben als Mütter. Und eben letztlich haben sie auch mehr finanzielle Stabilität, wenn sie sich nicht um einen weiteren Menschen kümmern müssen. Wobei das Geld jetzt nicht immer mehr Lebenszufriedenheit bedeutet, das wäre vielleicht auch mal ein Thema für eine Folge. Die Männer, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben, die sagen zum Beispiel auch, dass sie zufrieden sind, dass sie mehr Freiheiten im Leben haben. Also man hört da schon raus, gerade diese Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit und die Freizeit spielen da für viele, die sich gegen Kinder entscheiden, eine große Rolle.
Weiß man, welche Gründe es gibt, dass man sich gegen Nachwuchs entscheidet?
Jetzt habe ich schon so ein bisschen angedeutet, aber das ist natürlich nicht alles und es wäre jetzt voll vermessen für alle Kinderlosen zu sprechen, weil das so individuell sein kann. So wie ich das verstanden habe, haben viele einfach keinen Kinderwunsch oder es schreckt insbesondere Frauen ab, dass mit dieser Mutterrolle eben oft auch so ein traditionelles Rollenbild einhergeht und sie wollen das nicht. Andere scheuen vielleicht auch die Kosten oder befürchten berufliche Nachteile und das dürfte gerade bei Paaren mit geringem Einkommen eine Angst sein vor sozialem Abstieg und finanziellem Abstieg. Und was auch noch ist, gerade auch bei Frauen, die sehr gut ausgebildet sind, die haben Angst, ihre Karriere negativ zu beeinflussen. Was aber letztlich aus meiner, also das ist jetzt meine Meinung, nicht an der Mutterschaft hängen sollte, sondern eben auch daran, wie das vergütet wird, wie ArbeitgeberInnen damit umgehen und wie akzeptiert oder normal unter Anführungsstrichen es ist, dass sich auch die Väter um die Kinder kümmern. Und ein Grund, den man von vor allem Jüngeren in der Gesellschaft hört, ist, dass das Klima oder quasi die Umwelt ein Argument ist gegen Kinder oder Kinder eben in der heutigen Welt keine gute Zukunft hätten.
Und die Statistik sagt ja, dass Kinderlosigkeit zunimmt, oder?
Ja, es scheint so zu sein. Also die Zahl der Menschen, die sich gegen Kinder entscheiden, steigt. Bei einer Studie in Michigan von 2021, bei der rund 1000 Erwachsene befragt wurden, gab ein Viertel an, dass sie sich bewusst gegen Kinder entschieden haben. Und die bereuen diesen Lebensweg jetzt zum Beispiel auch nicht stärker als Personen mit Kindern. Von diesem Viertel waren 38% in einer Beziehung. Also kinderlose Paare sind wirklich auch ein wichtiger Familientyp, den man heutzutage nicht mehr außer Acht lassen sollte. Und es ist auch nicht die einzige Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass die Kinderlosen in der Gesellschaft zunehmen, auch wenn sie immer noch eine Minderheit sind. Also das ist auf jeden Fall ganz klar. In einer früheren Studie, die das Forschungsteam von Michigan da zum Vergleich herangezogen hat, waren es zum Beispiel nur 2-9%, die gesagt haben, dass sie sich bewusst gegen Kinder entschieden haben. Und es wird hier immer wieder angedeutet, dass sich diese Entscheidung oder diese Einstellung im Leben wandeln kann, weshalb diese Zahlen immer nur eine Momentaufnahme sind. Und die Forschung geht auch so ein bisschen davon aus, dass die Umfragen so ein bisschen höher sind als die eigentliche Zahl an kinderlosen Menschen. Eben weil die vielleicht mit 25 gefragt werden und dann mit 40 doch noch ein Kind bekommen zum Beispiel.
Und was ist mit Menschen, die ungewollt kinderlos sind? Wie geht es denen?
Das ist auch schwierig zu verallgemeinern. Es gibt einfach viele Gründe dafür, warum man kinderlos ist und es eigentlich nicht sein will. Es kann sein, dass man nicht den passenden Partner oder die passende Partnerin gefunden hat. Wobei das anscheinend sehr selten der Grund ist, habe ich gelesen. Kann natürlich auch mit der Fruchtbarkeit zusammenhängen oder dass eine hormonelle Behandlung nicht geklappt hat. Überhaupt körperliche Gründe sind natürlich auch ein Thema. Viele Fehlgeburten können auch dazu führen, dass sich Paare dann letztlich gegen Kinder entscheiden. Laut einer Expertin für künstliche Befruchtung, die vor 3 Jahren im Standard zu Wort kam, ist das ungefähr bei jedem vierten Paar in Österreich so, dass sie Schwierigkeiten haben mit der Fruchtbarkeit. Und 10-15% dürften demnach so ungewollt kinderlos sein. Und das ist natürlich ein großer Einschnitt ins Leben. Also das kann Gefühle des Scheiterns, der Machtlosigkeit, des Verlusts hervorrufen und sich eben letztlich auch negativ auf die Psyche auswirken. Und wie es den Menschen geht, hängt sehr damit zusammen, wie sie eben damit umgehen. Also da gab es eine Studie von 2023, die sich die Frauen angeschaut hat und dieses sogenannte posttraumatische Wachstum, also wie gut die aus dieser Krise rausgegangen sind. Das war zwar nur ein sehr kleines Sample von 161 Frauen, aber ganz spannend. Also rund 12% der Befragten haben gesagt, dass es ihnen immer noch nicht so gut geht und sie ihr Leben als ziellos empfinden. Also da ging es wahrscheinlich sehr um diese Sinnerfüllung. 54% hatten so ein mittleres Wohlbefinden und 34% der Frauen ging es sehr gut und sie konnten eben mit dem Umstand leben, keine Kinder zu haben, auch wenn sie gern welche gehabt hätten. Also die haben sich dann einfach auf andere Ziele im Leben fokussiert. Die Arbeit, sonstige Familie, Ausbildungen oder ein Ehrenamt. Es dürfte auch für diese Frauen dann etwas ausmachen, in welchem Beziehungsstatus sie sind. Also wenn sie eine gute Partnerschaft haben, ein gutes soziales Umfeld, dann geht man auch einfach besser aus solchen Krisen heraus. Man ist unterstützter. Und wer dazu auch mehr wissen will, da hatten wir mal eine Folge zu Resilienz, wo wir das ganz stark besprochen haben, wie uns das Umfeld auch in Krisen unterstützt.
Gibt es da schon wieder diesen Bias? Kommt mir vor, man redet schon wieder nur über kinderlose Frauen. Gibt es über Männer, weiß man da auch was?
Ja, also ich habe eine Untersuchung gefunden, die war aber auch wiederum sehr klein. Da wurden 10 Männer untersucht, also 10 ungewollt Kinderlose. Und die fühlen sich auch oft so als Außenseiter, haben auch so Trauer- und Verlustgefühle und finden natürlich auch quasi Wege, um damit umzugehen und ihre Rolle zu definieren. Aber ja, wirklich aussagekräftig sind diese Untersuchungen nicht. Es dürfte relativ ähnlich sein wie bei den Frauen.
Und dann redet man in den letzten Jahren ja vermehrt über Regretting Motherhood oder Parenthood, also dass man Kinder hat, aber eigentlich bereut, Kinder bekommen zu haben.
Voll. Und kaum eine Entscheidung hat ja auch so eine große Auswirkung auf das Leben eines Menschen, wie eben die Kinder zu bekommen. Man kann das vorher nicht ausprobieren, wie es ist, 24/7 jeden Tag im Jahr für ein Kind verantwortlich zu sein. Insofern gibt es immer ein gewisses Risiko, dass man das im Nachhinein bereut. Also man kann jetzt auch nicht nach ein paar Jahren einfach sagen, nein, mag ich nicht mehr, gefällt mir nicht, ich gebe das Kind jetzt ab, ich wechsle quasi meine Rolle wie bei einem Job. Aber auch wer sich jetzt gegen ein Kind entscheidet, hat vielleicht später nicht immer noch die Möglichkeit, das zu revidieren. Und da gab es jetzt eine relativ aktuelle Untersuchung oder eine Befragung war es in Deutschland unter 1200 Müttern und Vätern. Und da hat ein Fünftel der Eltern gesagt, dass sie im Nachhinein lieber kinderlos geblieben wären, was gar nicht so wenig ist, obwohl sie sagen, dass sie ihre Kinder lieben. Also das ist oft so ein bisschen ein emotionaler Spagat. Es gab auch noch eine Studie von 2023, die weltweit war. Die kam zum Ergebnis, dass 5-14% der Eltern sich anders entscheiden könnten, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten. Also doch ein gewisser Anteil. Und natürlich sind solche Umfragen immer nur eine Momentaufnahme. Das heißt, es kann auch quasi mit dem Alter besser werden. Das hatten wir ja schon. Aber ich finde, man sollte das trotzdem nicht kleinreden, weil es ist gut, dass darüber gesprochen wird. Und es ist auch ein totales Tabuthema. Also man will das ja auch nicht den eigenen Kindern irgendwie sagen, du, eigentlich bin ich voll unzufrieden mit dir. Also jetzt nicht mit dir als Person, sondern mit meiner Rolle als Elternteil. Weil man eben auch schnell mal als böses oder schlechtes Elternteil abgestempelt wird. Wer sich da noch genauer damit befassen will, es gab einen ganz guten Artikel im Time Magazine, der jetzt im April erschienen ist, wo eben genau diese Menschen zu Wort kommen.
Wie könnte man dieses Regretting Parenthood denn eigentlich vermeiden? Was soll man denn da im Vorfeld, wenn man sich's mal überlegt, machen?
Schwierig. Ich habe jetzt versucht, irgendwie da ein bisschen drauf herumzudenken. Also es gibt schon Studien, die zeigen, dass man eine Entscheidung weniger bereut, wenn man sich wirklich ausführlich damit beschäftigt im Vorfeld. Und gerade bei Kindern dürfte eben entscheidend sein, ob man das Gefühl hat, die Kontrolle über diese Entscheidung zu haben oder nicht. Also wenn man jetzt auch im Nachhinein drauf blickt. Und was kann man also tun? Jetzt vielleicht keine nüchterne Pro-Kontra-Liste aufstellen, aber in einem Spektrum-Artikel, also das ist so ein Magazin, fand ich die Fragen ganz gut, die eine Expertin vom Max-Planck-Institut dort angesprochen hat. Also man sollte sich fragen, was erwarte ich grundsätzlich vom Leben? Wie habe ich bisher gelebt? Was hat mir daran gefallen? Was sind meine Werte, Ziele und Bedürfnisse? Wie geht es damit zusammen, ein Kind zu haben? Welche Abstriche müsste ich vielleicht machen? Und inwiefern würde es mein Leben vielleicht auch bereichern, ein Kind zu haben?
Das sind auf jeden Fall mal spannende Fragen, über die man auch abseits vom Kinderwunsch nachdenken könnte. Ja? Was sind meine Werte, Ziele, Bedürfnisse? Sehr spannend. Ja, und vielleicht auch noch so als Gedanke oder Einwurf, ziemlich sicher haben früher viele Paare einfach Kinder bekommen, ohne drüber nachzudenken, weil es dazugehört hat. Das war so der natürliche Lauf der Dinge.
Voll.
Da gab es ja auch gar nicht so die gesellschaftliche Offenheit und überhaupt die Möglichkeit, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, vielleicht keine Kinder zu bekommen. Also die Menschen haben halt jetzt einfach mehr Wahl. Das kommt vielleicht mit mehr Stress zusammen, ja, irgendwann muss man sich halt mal entscheiden, aber es ist super. Also jeder Lebensentwurf, wie man gehört hat, kann glücklich machen und kann auch unglücklich machen.
Voll. Aber die Menschen sollen sich einfach nicht unter Druck fühlen, dass sie jetzt unbedingt ein Kind haben müssen, weil alles andere wäre schlecht. Das ist, glaube ich, so die Hauptaussage.
Wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldungen zu dem Thema. Was sind eure Gedanken oder wie habt ihr euch entschieden? Wir freuen uns auch über weitere Themenvorschläge an besserleben@derstandard.at. Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen auf allen gängigen Podcast-Plattformen und empfehlen uns doch gerne weiter. Schickt, wie gesagt, die Folge einfach mal an Leute, die euch mit Fragen zu Kindern nerven oder an Freundinnen und Freunde, die vielleicht gerade in der Situation sind und die Folge brauchen könnten. Das ist das Ende unseres Beziehungsmonats. Für uns geht's ab kommender Woche wieder weiter. Es wird nie ganz ohne Beziehungen gehen, aber
wir sind einfach Menschen.
Wir legen unseren Fokus wieder auf andere Themen. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
Ich bin Selina Thaler.
Und produziert wurde die Folge von Christoph Neuwirth. Ciao.
Baba.
Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Mit der privaten Gesundheitsversicherung der Allianz. Bereit fürs Leben. Allianz.
Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
Wie viel kostet eine Scheidung?
Das und vieles mehr sehen wir uns an in der 3. Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das? Wir, das sind Melanie Reidel,
Annika Dang,
Alexander Amon
und Michael Windisch.
Wir sprechen mit ExpertInnen darüber, wie man sogar vom Weltuntergang profitieren kann.
Und darüber, wie mich künstliche Intelligenz reich macht und warum Geld noch immer Männersache ist.
Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.